Apropos Hund, der schläft bei mir hinten und wenn die super entspannt ist, dann schnarcht die ganz schön laut. Ich hoffe, das wird jetzt heute nicht der Fall sein, aber vielleicht haben wir einen schnarchenden Hund im Hintergrund.
Ehrlich gesagt, ich gönn's dem Hund. Das soll ruhig schnarchen.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Horig isch de Katz. Das habe ich bestimmt ziemlich falsch ausgesprochen, aber anyway. Und hallo, ich bin Christian und ihr seid bei Behind Board Games. Ihr habt mich schon etwas länger nicht gehört, dafür ist aber Chris ja eingesprungen und hat ein paar Interviews geführt. Unter anderem kann ich sehr empfehlen mit Bieberstein Spiele, das habe ich selber schon gehört, und Flintastisch, wo ich jetzt gar noch nicht weiß, ob das überhaupt schon veröffentlicht ist, wenn ich euch das jetzt hier präsentiere. Anyway, hört da mal rein, vielleicht kommt es auch nächste Woche. Auf jeden Fall mit Sicherheit empfehlenswert. So, aber heute habe ich zwei Gäste bei mir, also digital wie immer, nämlich einerseits Laia Gonzalez, Geschäftsführerin bei Wonderbow Games. Guten Morgen, Laia.
Hallo, guten Morgen.
Genau, Laia kennt ihr schon aus zwei weiteren Folgen und das trifft außerdem zu auf Matthias Notsch, einer der Geschäftsführer oder auch der einzige, ich weiß nicht, Matthias, klär mich auf, von Deepprint Games. Tachchen, Matthias.
Ja, morgen. Also inzwischen tatsächlich einer von zweien, weil wir wollen ein bisschen so die Verantwortung auf mehrere Schultern laden, falls irgendeiner ausfällt. Was passieren kann, weil mein Kollege ist ja schon seit 2 Jahren in Rente. Was ihn nicht davon abhält, Fulltime zu arbeiten. Ich wollte es nur gesagt.
Ich nehme an, du meinst den Kollegen Peter Eggert, richtig?
Das ist korrekt. Woher weißt du das nur?
Ja, ich hörte immer, also ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt, kurz, aber ich höre immer nur, dass er auf jeden Fall immer sehr viele Projekte hat, sehr viel macht, aber eigentlich schon lange in Rente ist, ja, das hat sich rumgesprochen.
Ja, jetzt darf er dank unserer Regierung auch Aktivrente beziehen, also er kriegt echt verdammt scheiße viel Geld. Würde ich auch gerne.
So, wir haben in dieser Konstellation schon mal gesprochen und das ist so ungefähr 10 Monate her, als der amerikanische Präsident Donald J. Trump, den wir vielleicht alle kennen oder schon mal gehört haben zumindest, eine für mich zumindest als Laien etwas schwer durchschaubare Wirtschaftsstrategie gestartet hat, nämlich Zölle in unterschiedlichen Höhen ausgerechnet hat. Und die bezogen sich damals hauptsächlich in unserem Gespräch aus China, USA. Das heißt, da gab es halt eben Importzölle. Wenn ich in den USA Waren aus China importiere, dann zahle ich einen gewissen Zollsatz, der gestiegen ist auf, ich glaube, am Ende waren es 120%. Und wir haben damals gesprochen, was denn da vielleicht auch Auswirkungen auf deutsche Spieleverlage, die natürlich auch in den USA verkaufen, sein könnten.
Also erstens der hohen Zöllern, das ging bis 145 hoch und zweitens, das hat nichts damit zu tun, dass du dich vielleicht für fremd hältst. Keiner hat es verstanden.
Man versteht es immer noch nicht.
Genau.
Dann bin ich ja beruhigt, aber inzwischen hat sich ja alles geglättet. Also es gibt ja eigentlich inzwischen gar keine Probleme mehr. Alle Unsicherheiten sind beseitigt. Matthias hat gerade noch über den Witz von Otto gelacht, nehme ich an, aber vermutlich nicht über das, was ich gesagt habe. Wir fangen mal mit Laia an. Ich möchte erstmal ein paar Sachen aufgreifen. Laia, ihr habt damals noch einen Container in die USA gebracht. Ich glaube, da war hauptsächlich Kelp drin. Euren Top-Hit, würde ich jetzt mal sagen, der bei Kickstarter ein Riesenerfolg war. Wie ist es denn danach ausgegangen? Habt ihr dann danach noch einfach die Sachen aus dem Container verkauft oder ist die Ware überhaupt noch verfügbar, weil sie vielleicht noch gar nicht abverkauft ist? Wie sieht denn euer US-Geschäft im Moment aus?
Da fragst du was. Also die USA und wir sind keine Freunde mehr, was vertriebliche Beziehungen angeht. Wir haben tatsächlich es geschafft, damals den Container in die USA zu bringen, ich glaube 1 oder 2 Wochen, bevor die Zölle tatsächlich in Kraft getreten sind. Also wir mussten da nichts bezahlen extra. Und wir haben da natürlich, ich glaube, das war schon der zweite Kelp-Container, weil wir hatten da teilweise die Kampagne schon, also zum größten Teil ausgeliefert, hatten aber quasi neue Spiele für den Handel reingebracht. Und Das eine sind die Zölle, die natürlich das USA-Geschäft schwierig machen. Wir haben aber noch die Besonderheit gehabt, dass unser Vertriebspartner mit uns gearbeitet hat, nachdem wir schon 6 Monate lang total gut mit ihm zusammengearbeitet hatten, entschieden hat, uns nicht mehr so gut zu behandeln. Und wir deswegen, naja, also offen gesprochen, wir haben mit einer Firma gearbeitet, die zu zweit war und uns da vertreten haben und dann die Spiele da überall reingebracht haben und so. Und dann haben die zwei sich getrennt und ab dem Moment haben die dann entschieden, hat der eine, der das fortgeführt hat, entschieden, Mensch, ich möchte lieber das Geld von den Spielen, die ich von Wonderbow und vielen anderen Verlagen verkaufe, behalten und nach Mexiko ziehen und die nicht auszahlen. Und das ist unsere Situation in Amerika. Und der hat tausende Spiele von uns verkauft. Ich weiß das, weil ich ja gesehen habe, wie Leute sich da auf Social Media darüber freuen oder die auch bei Barnes & Noble und so weiter gesehen haben, aber wir haben das Geld nie gesehen. Was dazu geführt hat, dass wir natürlich uns umschauen mussten, wie machen wir überhaupt mit USA weiter? Und weil die ganze Zollsituation so heikel ist, haben wir dann entschieden, das erstmal ruhen zu lassen, bis wir eine neue Kickstarter machen und dann wieder sozusagen Direktgeschäft mit amerikanischen Kunden haben. Die können ja alle nichts dafür. Genau, aber deswegen hat sich bei uns in Sachen USA nicht so viel getan seitdem.
Das tut ja richtig weh.
Ja, das tut auch immer noch sehr weh.
Ja, also ich meine, das sind so Situationen, die können einem als Verlag tatsächlich auch das Genick brechen. Also, dass ihr noch auf den Füßen steht, finde ich ja schon total toll. Aber, das tut weh. Vielleicht ist dann auch doch die Option zu sagen, arbeitet doch mit irgendeinem lokalen Verlag zusammen, der euch einfach mal die Ware komplett abkaufen muss und dann seid ihr das Problem an der Stelle los und habt trotzdem die Ware in den USA.
Ja, voll. Die Option werden wir ja auch in Erwägung ziehen, wenn es soweit ist. Wir wollten aber einfach, da wir sowieso sozusagen für Kelten eine neue Kampagne geplant haben, die wir ja dieses Jahr launchen wollen, Ende des Jahres, also nach dem Sommer irgendwann, für eine große Erweiterung, dachten wir warten das erstmal ab, machen die Kampagne. Tatsächlich ist Kelp dadurch seit letztem Jahr März, April, Mai ungefähr in dem Zeitraum halt gar nicht mehr erhältlich in den USA. Aber das ist dann so. Ja.
Verstehe.
Jetzt könnte man natürlich hoffen, dass die Nachfrage entsprechend dann im Kickstarter sehr groß ist. Jetzt wollte ich aber erstmal fragen, ihr wolltet euch ja auf das Europageschäft konzentrieren. Also das hattest du damals auch so oder so erzählt. Mhm. Ich denke, da war das andere entsprechend noch nicht passiert. Da hattet ihr, glaube ich, gerade euren Container in die USA importiert und ihr seid noch gar nicht Opfer dieses, ja, ich würde fast schon sagen, Betruges geworden. Da würde ich auch noch die Nachfrage stellen, gibt es da nicht Möglichkeiten, rechtlich gegen vorzugehen? Vielleicht erstmal das kurz.
Ja, doch. Wir haben auch Anwälte und so, die wir eingeschaltet haben. Aber das Ding ist, so wie ich das amerikanische Recht verstanden habe, ist, wenn eine Firma in Amerika Insolvenz anmeldet, dann haften die auch nicht persönlich und dann ist auch nicht so viel zu holen. Und diese Person hat einfach direkt Tag 1 gedroht, Insolvenz anzumelden. Und dann würden wir nichts bekommen, wenn wir klagen. Und wir haben halt versucht, uns zu einigen. Eigentlich hat die Person sich auch bereit erklärt, immer wieder gesagt, ja, okay, wir einigen uns auf bestimmte Summen, die wir auszahlen, also Prozente von dem, was der uns eigentlich geschuldet hat, aber Geld ist nie geflossen und die Person lebt in Mexiko jetzt. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig greifbar zu machen, muss ich sagen. Also was ich aber auf jeden Fall getan habe, weil das Witzige ist, oder was heißt witzig, das Erstaunliche ist, diese Person ist extrem bekannt in der Brettspielbranche, arbeitet da seit über 20 Jahren, hat in den größten amerikanischen Unternehmen gearbeitet, die wir alle kennen, die ich aber jetzt nicht nennen möchte. Und ich habe dann einfach die Person entsprechend bei der GAMA gemeldet und so Sachen, damit zumindest der nicht noch weitere Verlage verarschen kann. Aber genau. Was war deine andere Frage? Entschuldige. Achso, das Europageschäft. Ja, genau. Darauf wollten wir uns fokussieren und das funktioniert auch ganz gut.
Ja, da brauche ich natürlich eine ausführlichere Antwort von dir, Leia. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, als du geantwortet hast.
Also, wir haben tatsächlich einen tollen neuen Distributionspartner in Europa gefunden. Satu Games, kann ich sagen. Die kennt man, vielleicht kennen manche von euch vielleicht als Onlinehandel für Brettspiele. Und die haben für uns auch die Kelp-Kampagne in Europa ausgeliefert, also von der Logistik her. Und ich habe mich eh total gut mit denen verstanden und habe die dann irgendwann gefragt, sag mal, habt ihr nicht Lust, auch noch irgendwie in den Vertrieb reinzugehen? Ihr habt doch super Connections und so. Und dann haben die ein bisschen rumgemunkelt, so, keine Ahnung. Bis dann irgendwie 3 Wochen später kam, ja, das haben wir eigentlich schon längst geplant. Hier, jetzt ist es offiziell und lass uns mal zusammenarbeiten. Und das funktioniert total gut. Die haben schon große Anzahl an Spielen von uns abgenommen und verkaufen sie dann in ganz Europa. Das ist ganz klasse.
Jetzt braucht ihr dafür natürlich aber auch entsprechend die Lizenzen. Sind das dann Eigenprodukte oder macht ihr inzwischen halt einfach Deals, dass ihr sagt, ihr arbeitet ja auch zum Beispiel mit einem chilenischen Verlag zusammen, wo ihr Spiele dann eben in Deutschland bringt? Macht man das dann so, dass man dann Deals für ganz Europa gleich macht, dass man die Spiele in ganz Europa rausbringt und lokalisiert? Oder geht es da hauptsächlich um eure eigenen Spiele wie Kelp und Eight Dragons, was ihr auch bald auf Kickstarter bringt?
Ja, hauptsächlich geht es um Kelp, aber wir haben auch Nebula und Whispering Woods aus Chile lizenziert, was wir halt auch auf Englisch lokalisiert haben. Damals ja noch mit der Idee, das in Amerika rauszubringen über unseren Vertriebspartner, den ich ja vorhin erwähnt habe, der uns ja nicht so geholfen hat in dem Moment. Aber Satu hilft uns jetzt mit den Titeln auch. Ob wir jetzt weiterhin Lizenzen aus dem Ausland einkaufen, um sie in Europa zu verbreiten, statt uns auf die eigenen Spiele zu fokussieren, kann ich nicht sagen. Das ist mit den Lokalisierungen da rechnet man auf jeden Fall mit so einem ganz feinen Stift und guckt, ob da überhaupt eine Marge bei rumkommt. Und gerade wenn man jetzt noch Auslandsgeschäft macht, ist das alles ein bisschen teurer. Aber ich würde weder Nein noch Ja sagen, ob wir das noch weitermachen. Ich würde einfach schauen, was für Titel auf uns zukommen, die wir entdecken und ob wir denken, ob die sich lohnen oder nicht. Aber für die eigenen Titel ist es jetzt mit Satu schon eine tolle Zusammenarbeit.
Matthias, du hast letztes Mal gesagt, und auch dich möchte ich natürlich so ein bisschen auf eine Aussage von dem letzten Interview festnageln. Du hast gesagt, dass ihr euch über andere Sachen nachdenken würdet. Unter anderem, dass ihr Spiele nach Brasilien geschickt habt und da eben diverse Probleme mit dem Zoll habt, um die Spiele überhaupt reinzubekommen. Also da ging es, glaube ich, auch nur um Demospiele, wo ihr dann Publisher ansprecht, die dann eure Spiele vielleicht mal testen und dann eventuell da lokalisieren. Wie läuft denn euer, naja, ich will nicht sagen Brasilien-Geschäft, aber wie läuft denn eure Expansion in vielleicht andere Märkte?
Die Antwort lautet tatsächlich besser als erwartet. Also um es mal anders zu formulieren, wir sind natürlich dazu verpflichtet, auch Zahlen abzugeben, das für bestimmte öffentliche Einrichtungen. Und deswegen habe ich immer einen relativ guten Blick dafür, wie sich das entwickelt. Und wir haben es geschafft, mehr oder weniger konstant zu bleiben in den letzten 12 Monaten. Aber unser US-Geschäft von, ich glaube, es waren über 40% auf inzwischen 20% runterzubekommen. Das heißt, die Expansion in andere Länder ist positiv verlaufen, was auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich vor 1,5 Jahren jemanden eingestellt haben, der auch natürlich in diese Richtung wirken sollte und der einen sehr, sehr guten Job macht.
Ja, das wird er sicher gerne hören. Ich nehme auch an, er hört zu. Ich glaube, ich kenne ihn sogar.
Ja, ich glaube auch.
Das heißt, das war ja ein bewusster Schritt, eben auf andere Märkte zu gehen. Jetzt sind die USA aber trotzdem noch ein Markt von euch. Du hast damals gesagt, dass manche eurer Partner in den USA die Ware gar nicht abgeholt haben in China, dass sie da noch in den Lagern lag, bis halt das irgendwie klarer ist, wie hoch denn jetzt der Zoll ist. Wie ist das denn ausgegangen? Also haben die dann, ich nehme an, sie haben die Ware irgendwann abgeholt, ist da überliefert, was da für Zollsätze drauf angefallen sind und wie sich das entwickelt hat auf die Spielepreise in den USA, also jetzt von euren Titeln?
Also die Ware, die ich angesprochen habe, die ist inzwischen komplett abgeholt. Wir haben auch schon wieder Ware nachgeordert und auch da holen sie stückweise rein. Immer so, dass es halt ein voller Container ist und dann halt beim nächsten Container wieder was. Ich habe das Gefühl, das bewegt sich sehr gut. Wir haben da auch so ein, zwei Titel, die gerade in den USA mit sehr, sehr viel Fevre angelaufen sind und wo ich das Gefühl habe, liefern das nicht schnell genug. Da müsste ich mal gucken, dass ich mit dem Partner noch mehr auf die Füße trete. Aber es bewegt sich gut und dadurch, dass jetzt natürlich die Zölle eigentlich vom Tisch sind und eigentlich nur noch die Frage ist, wie viel Geld muss ich investieren, um mein Geld zurückzubekommen, können wir jetzt aber auch hoffentlich mit wieder größeren Mengen rechnen.
Ja, das klingt eigentlich irgendwie nach Entspannung. Jetzt ist es aber auch so, dass immer noch ein paar Sachen ja vielleicht ein bisschen ungewiss sind. Der Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, hat kürzlich erklärt, dass die Zölle insofern verfassungswidrig waren, dass sie auf einem nicht anwendbaren Gesetz, also in dieser Situation, begründet wurden. Die US-Regierung hat dann gesagt, na gut, dann nehmen wir halt ein anderes Gesetz. Ich bin kein Anwalt, schon gar nicht in den USA, auch nicht in Deutschland, aber anyway. Ich weiß nicht, ob das dann rückwirkend möglich ist. Was ich weiß, ist, dass diverse Importeure dagegen klagen. Also FedEx zum Beispiel klagt auch schon. Und insgesamt mussten über 300.000 Importeure in den USA Zölle zahlen. Ist das Problem also gelöst, weil jetzt alle ihr Geld zurückkriegen, also gegebenenfalls dann eure Partner, die dann ja selber importiert haben, nehme ich an, und damit ihr Geld zurückbekommen?
Nee, das ist nicht gelöst. Also das ist halt so, die Regierung weigert sich natürlich von alleine erstmal alles irgendwie abzuwickeln, sondern man muss halt wirklich klagen. Und natürlich hat FedEx, dadurch, dass sie das ihr Kerngeschäft ist, haben sie natürlich da die Möglichkeit zu sagen, hey, guckt mal, wir haben hier eine richtig große Klage, das kann man auch werbemäßig gut verwenden. Da geht es dann gleich um irgendwie eine Milliarde Dollar oder so. Aber die ganzen kleinen, bis das durch ist, bis das durch die ganzen Instanzen ist, das kann Jahre dauern. Und deswegen, aktuell müssen wir damit rechnen, dass das Geld wahrscheinlich eher abgeschrieben wird. Man wird es nicht unversucht lassen, aber es wird halt dauern.
Ja, die US-Regierung ist ja schon dabei, zu versuchen, diese Klage möglichst lange rauszuziehen. Und ich denke, da wird sie wahrscheinlich einigermaßen Erfolg haben. Und ich denke auch, dass kleinere Unternehmen sowieso bis dahin im Zweifel dann auch schon pleite wären. Wie ist das denn mit euren US-Partnern? Matthias, ich nehme mal an, du kennst da auch Leute persönlich, hast persönliche Ansprechpartner bei euren US-Partnern. Hast du da ein bisschen Insight, wie es denen geht? Also die vertreiben ja dann entsprechend nicht nur eure Spiele oder legen auf dem US-Markt, sondern auch andere. Weißt du, wie es denen geht, ob die sich reduzieren mussten, ob da manche zugemacht haben, wie es bei denen gelaufen ist?
Also die, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben, sind alle noch alive and kicking, um es so zu sagen. Die sind da relativ gut durchgeschifft. Die haben, ich sag mal, vorsichtiger geordert und haben entsprechend geschaut, wie sie das alles im Markt hinbekommen. Zumindest was ich mitbekomme, nachdem jetzt das Supreme Court-Urteil gekommen ist, sind gleich zwei von denen auf uns zugekommen und gesagt so, okay, das wollen wir jetzt nachbestellen, weil sie jetzt einfach wieder ein bisschen freier rechnen können.
Wie sind denn die aktuellen Zölle überhaupt? Also zwischen China und den USA, was ist denn überhaupt der aktuell gültige Zollsatz? Weil soweit ich weiß, gibt's ja einen und ich glaube, da wurde verhandelt. Ehrlich gesagt bin ich mir gerade aber nicht sicher, ob diese Verhandlungen irgendwann mal komplett abgeschlossen waren. Soweit ich weiß, gibt's jetzt noch keinen endgültiges Abkommen, wobei ich den Eindruck habe, dass das bei Donald Trump sowieso immer schwierig ist, weil wenn du dann irgendwas Schlechtes über ihn sagst in der Öffentlichkeit, dann kündigt er halt 10% neue Zölle an. Aber was ist denn der aktuelle Zollsatz zwischen China und den USA, weißt du das?
Meines Wissens sind es immer noch 30%, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Es könnten genauso gut gerade 15 sein oder so. Das überfordert mich und ich habe auch das Gefühl, trotz dieser ganzen Ansagen versucht ja die Trump-Regierung da sofort zu sagen, ah, dann nehmen wir jetzt ein anderes Gesetz als Grundlage etc. Es ist weiterhin nicht gesichert, was wie wo zu handhaben ist.
Laia, jetzt hast du gesagt, ihr geht eigentlich hauptsächlich nur noch über den Direktverkauf, also aktuell zumindest in den USA. Das bedeutet bei euch dann halt Kickstarter. Ich weiß gar nicht, 8 Dragons ist, glaube ich, ja auch auf Kickstarter und nicht auf GameFound. Du kannst mich im Zweifel gerne berichtigen, war schon richtig, verdammt. Genau. Und die Kelp-Erweiterung Offshore Offspring heißt sie, soweit ich weiß. Also über diesen beiden Kickstarter reden wir hier. Ihr habt mit Kelp einen riesigen Start hingelegt. Also allgemein als Verlag war das ja, glaube ich, ein riesiger Boost für euch. Und ja. Ich will jetzt nicht sagen, das Geld müsste langsam alle sein, aber doch kann ich mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich immer mehr in die Situation kommt, dass ihr mit anderen Titeln im Prinzip euer Geld verdienen müsst. Jetzt ist es die Kelp-Kampagne, sagtest du, glaube ich, für späten Sommer oder Herbst angekündigt. Habt ihr die weiter verzögert und hat das dann auch finanzielle Auswirkungen auf euch, weil ihr die gegebenenfalls, wenn diese Zölle nicht gewesen wären, vielleicht auch einfach schon vor einem Jahr gebracht hättet?
Also wir hätten sie definitiv früher bringen sollen, wenn man nach den Mustern geht, wie schnell man mit einer Erweiterung rauskommen sollte, nachdem man eine erfolgreiche Kampagne hat. Aber wir waren einfach spielerisch noch nicht so weit. Und wir sind immer noch dabei, die ganzen Komponenten illustrieren zu lassen und so. Also wir könnten sie gar nicht früher rausbringen, weil sie gar nicht fertig ist. Deswegen, also die ist jetzt, Stand heute ist sie quasi spielerisch schon fertig von den Regeln her und jetzt muss das alles noch umgesetzt werden. Also wir vor 2-3 Tagen die letzten Illustrationen bekommen, jetzt müssen wir die Grafik machen und so weiter. Und deswegen viel früher hätten wir es gar nicht machen können. Und wir konzentrieren uns in Sachen USA aufs Direktgeschäft führen aber trotzdem Gespräche, um zu schauen, wie wir danach weitermachen, weil nur das Direktgeschäft wird es ja nicht sein. Das Ding ist ja auch, man beobachtet vor allem, also wir beobachten auch mit ein bisschen Sorge, wie schlecht Kickstarter im Moment läuft, generell. Ich glaube, also man kann ja sehen, wie viele Kampagnen aktuell live sind oder gestartet sind die letzten Wochen. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt im Frühjahr sein wird. Es sind tolle Titel dabei, es sind sehr gut gemachte Kampagnen, die sehen top aus, sehen top professionell aus, haben alle Videos und alles an Informationen, die man so braucht drumherum. Aber es sind nicht mehr so viele Leute am Start wie vor 3 Jahren, sage ich mal. Was durchaus, ich würde mir das teilweise auch erklären, dass einfach viele Menschen, die vor allem in den USA leben, durch diese ganzen Entscheidungen der Regierung einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Und wir hatten damals ungefähr 60, 65% US-Unterstützer. Und somit gehen wir stark davon aus, dass unsere Kampagnen dieses Jahr deutlich niedriger ausfallen werden. Was völlig in Ordnung ist, weil wir freuen uns ja, egal wer uns unterstützt und wie viel es wird. Hauptsache, wir kriegen das gut umgesetzt. Aber es ist, die Zeiten haben sich auch so verändert, auch beim Crowdfunding, sag ich mal.
Wenn ich gar kurz reinhalten darf, also ich würde mir da weniger Sorgen machen, wann eine Erweiterung kommt. Man sieht es ja an Mage Knight, wo nach 15 Jahren jetzt nochmal eine Erweiterung kommt. Mhm. Wenn ein Spiel gut ist und die Leute es lieben, dann wird die Erweiterung auf jeden Fall hervorragend laufen. Die Frage, und gerade bei Kickstarter ist es jetzt natürlich so, dass da auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Aufsplitterung passiert. Du hast halt also mit GameFound und mit BakerKit hast du halt noch 2 andere Plattformen, die natürlich darum buhlen, die guten Crowdfunding-Projekte alle zu bekommen. Und da ist vielleicht dann auch tatsächlich so, dass natürlich dann Kickstarter für die meisten immer noch das Einfachste oder das Logischste ist und dass dadurch, sage ich mal, der Schnitt nach unten gezogen wird. Aber ich habe auch auf Kickstarter immer noch sehr erfolgreiche Kampagnen gesehen, deswegen ich drücke die Daumen, ja, ja. Aber ich bin da optimistisch.
Ja, ich denke auch, ich hoffe, also ich meine, wir arbeiten hart daran, die zu promoten und so weiter. Wir haben da auch unsere Erfahrung darin. Unsere Erwartungshaltung ist niedrig, aber ich denke, wir werden das schon gut umgesetzt kriegen, dass es absolut cool ist für uns. Es wird nicht nochmal 1,4 Millionen sein und das ist auch völlig in Ordnung, weil das war schon absurd, wie die erste Kampagne lief. Wir sind unfassbar dankbar, dass die so lief, weil die uns extrem viele Türen geöffnet hat in der Branche. Und deswegen, ja, freuen wir uns einfach weiterzumachen und sind guter Dinge. Wir lassen uns da nicht irgendwie runterdrücken, weil drüben hier über dem Atlantik da so bescheuerte Entscheidungen getroffen werden. So, wir machen einfach weiter. So.
Ja, jetzt hat Matthias natürlich auch eine Erweiterung genannt, die vielleicht doch nicht die übliche Standarderweiterung ist, sondern zu einem sehr großen Spiel, einem großen Hit. Das wäre ja im Prinzip genauso, wenn ich jetzt sagen würde, die Erweiterungen zu Feuerland-Spielen, die laufen ja auch immer hervorragend. Da würde ich jetzt fast sagen, die haben natürlich so ein bisschen Sonderstatus. Und jetzt wissen wir ja, glaube ich, alle, dass auch nicht jede Erweiterung so gut läuft. Habt ihr da jetzt die Preise ein bisschen angepasst im Kickstarter? Also das wäre dann der Gedanke, dass Kelp allgemein vielleicht teurer sein muss. Oder auch die Erweiterung. Oder natürlich dann speziell für die US-Backer. Und noch die Anschlussfrage. Ich mache das jetzt wie bei CNN im Weißen Haus, wo du denkst, du kommst nur einmal dran und stellst deswegen alle Fragen auf einmal. Nee, die Zusatzfrage wäre noch, damit du auch wirklich alles vergessen hast, was ich gerade gesagt habe. Wie reagieren denn eurer Erfahrung nach US-Backer auf das, hey, ihr müsst mehr zahlen?
Zur zweiten Frage. Wir wissen nicht, wie sie reagieren werden, da wir in der Situation noch nicht waren, unseren Backern zu sagen, ihr müsst mal warten, was im Pledge Manager passiert, weil erst dann werden wir wissen, was für Zölle kommen. Wir werden schon das so machen, dass nur die US-Backer im Pledge Manager zu dem Zeitpunkt, wo wir ausliefern, entsprechend die Zölle bezahlen, die sie bezahlen müssen, entsprechend dem Prozentsatz, der dann gilt. Das kann man ja gar nicht vorhersehen. Aber ich denke, das ist fair. Und so wie ich das in Facebook-Gruppen und so gesehen habe, ich sag mal, die meisten verstehen das auch. Weil am Ende ist es nun mal das Land, was es betrifft. Da müssen ja nicht alle anderen Unterstützer drunter leiden. Und wir sind auf jede Kritik vorbereitet, wenn Bäcker da ein Problem mit haben. Weil das ist einfach für uns, denke ich mal, das Fairste, das so aufzuteilen. Genau. Was war deine erste Frage? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Er darf jetzt aber keine mehr stellen, das weißt du. Er kam nur einmal dran.
Genau.
Ich glaube, ja, und wenn du jetzt Donald Trump wärst, hättest du noch gesagt, was für miserablen Journalismus ich betreibe.
Genau. Nein.
Das ist jetzt ganz schlimm. Wisst ihr wieso? Weil ich selber vergessen habe.
Musst du nur kurz zurückspulen.
Ja, genau. Das Problem ist, alle Leute da draußen können das und denken sich, was für ein Trottel. Aber ich habe halt sehr viele Fenster aus und ich rechtfertige mich gerade. Anyway. Nee, genau. Die Frage war, ob ihr die Preise erhöht.
Ach ja, richtig, die Preise. Also dazu kann ich das ganz kurz beantworten. Wir haben ehrlich gesagt die Preise noch gar nicht festgelegt für die neue Kampagne. Wir haben ehrlich gesagt aber auch, seitdem wir Kelp rausgebracht haben, in 2024 war das, glaube ich, die Preise auch nicht erhöht. Also das weiß ich nicht, ob wir das machen werden. Vielleicht erhöhen wir den Preis von der Playmat. Das ist das Einzige, wo wir da denken, so, das hätten wir vielleicht erhöhen müssen. Das haben wir danach auf unserer Website im Vergleich zu Kickstarter war die Playmat ein bisschen teurer, weil wir uns da ein bisschen verrechnet haben. Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was wir da anders anbieten. Stand jetzt. Aber nagelt mich nicht drauf fest.
So, Matthias, jetzt hast du bisher mit Kickstarter ja nicht so viel am Hut. Ich habe dich letztes Mal fast das Gleiche auch schon gefragt und ich frage es dich mehr oder weniger nochmal. Ist denn der Direktvertrieb in die USA gar kein Thema bei euch? Also irgendwie eine Kickstarter-Geschichte, eine Kickstarter-Kampagne?
Das sind jetzt aber zwei verschiedene Punkte. Das eine ist halt zu sagen, ich mache eine Crowdfunding-Kampagne. Das andere ist der Direktvertrieb in den USA. Direktvertrieb von den USA ist weiterhin für uns keine Option. Geht uns tatsächlich, also wir sind nicht dafür aufgestellt und keiner von uns hat Lust, auch noch diese Arbeit sich ans Bein zu binden. Wir machen ja nicht mal Direktvertrieb in Deutschland. Von da aus gesehen, das entspricht einfach nicht unserem Geschäftsmodell. Crowdfunding wiederum ist etwas, was wir angesetzt haben, abgesägt haben, nochmal angesetzt haben, wieder abgesägt haben, was, sage ich jetzt mal so, wie ein Blinker on-off, immer wieder irgendwie wie ein Zombie auf den Schreibtisch kommt. Und wir stellen immer wieder fest, nee, wir sind einfach die Falschen dafür und trotzdem kommt es immer wieder auf den Schreibtisch. Von da aus gesehen, da möchte ich nichts irgendwie final sagen, weil das könnte sich tatsächlich jeden Tag ändern.
Mensch, du bist ja quasi wie Donald Trump irgendwo, ne? Das könnte sich jeden Tag...
aber was ich mache, betrifft nicht das ganze Land.
Das stimmt. Jetzt hast du selber gesagt, dass ihr Crowdfunding zwar immer wieder auf dem Tisch habt, aber eben noch nicht wirklich... konkret was geplant habt. Jetzt hast du aber auch gesagt, es gibt verschiedene Plattformen, die sich ein bisschen den Markt teilen. Du hast genannt GameFound, Kickstarter, BackerKit. Ich würde fast sagen, BackerKit hat noch am wenigsten Kampagnen, so wie ich das beobachte. GameFound scheint zu wachsen.
Ja, für Brettspiele die wenigsten. Bei Rollenspielen sind sie aktuell die Nummer eins.
Oha, das wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Findest du denn, dass die alle ihre eigene Daseinsberechtigung haben? Also wäre es denn für euch strategisch dann sinnvoll, auf eine bestimmte Plattform zu gehen, um bestimmte Leute anzusprechen? Ist es vielleicht so, dass GameFound eher den europäischen Markt anspricht, weil es ja auch zu Awakened Realms gehört und mit Ravensburger inzwischen zusammen, die da eingestiegen sind?
Selbst das ist eine Sache, wo wir ganz viel diskutieren und uns unsicher sind. Von da aus gesehen würde ich sagen... ist alles möglich. Ich weiß es nicht. Wir sind da, also wenn wahrscheinlich dann halt Kickstarter, weil sie die Größten sind, oder GameFound, weil sie aktuell das angenehmste Modell haben für ihre Creators. Also die kümmern sich halt um die ganze Mehrwertsteuerabwicklung in Europa und dieses, jenes. Also da ist halt Service noch mit da drin. Aber das alleine ist es halt nicht entscheidend. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir was machen, dann suchen wir uns vielleicht auch noch irgendeine Agentur, die uns hilft, das Ganze aufzusetzen. Da gibt es ja auch so ein paar, weil wir das alleine halt nicht richtig hinkriegen.
Laia, wie ist das für euch? Ihr seid auf Kickstarter, ihr geht wieder auf Kickstarter. Warum Kickstarter? Habt ihr Angst, dass ihr dann über GameFound vielleicht Leute verlieren werdet? Also ihr könntet ja zum Beispiel mit dem Eight Dragons, also mit dem komplett neuen Projekt, könntet ihr ja theoretisch die Plattform wechseln, ohne dass die Leute vielleicht ihre gewohnte Plattform verlieren.
Ja, also wir glauben, und das ist auch nur unsere eigene Analyse, dass Kickstarter eher so ein bisschen, ich sag mal, massenmarktfreundlicher ist, auch für einfachere Spiele, und GameFound alleine, wie die UI von der Plattform ist, wenn du da als Backer hingehst, wie das aussieht, wie du dich da durchklickst und so, schon eher die Leute anspricht, die etwas komplexere Spiele wollen. Ich würde nicht sagen nur Expertenspiele, aber schon eher Level höher, sag ich mal. Und unsere Titel sind dann noch nicht so richtig. Also wir sind eher so Family Plus Kenner. Eight Dragons ist schon ein Kennerspiel, aber wir haben einfach durch Kelp wahnsinnig viele Unterstützer auf Kickstarter. Das wäre ja Quatsch, die nicht mit abzuholen im Moment für uns. GameFound hat uns schon diverse Male kontaktiert und ich habe auch mit denen auf den Messen gesprochen und so. Die würden schon gerne wollen, dass wir zu denen gehen. Aber auch da meinte der Rap von Gamefound, wenn ihr Kelp macht, bleibt auf jeden Fall bei Kickstarter, sage ich dir als Gamefound-Repräsentant. Das macht für euch mehr Sinn und so weiter. Die versuchen uns jetzt zumindest als Pledge-Manager, also für den Pledge-Manager zu bekommen. Aber das werden sie auch nur schaffen, wenn die uns helfen, nicht nur die europäischen Steuern abzuwickeln, sondern die amerikanischen Steuern abzuwickeln. Und das können die noch nicht. Das bietet aber Kickstarter wohl dem eigenen Pledge Manager an, heißt es. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, weil das war auf jeden Fall ein Horror für mich, die amerikanische Steuerabwicklung zur Kelp-Kampagne. Das möchte ich nicht nochmal machen.
Das war jetzt eine sehr interessante Info, die ich mir gleich mal notiere, weil das macht tatsächlich auch nochmal einen dicken Unterschied, weil irgendwie unterm Strich es sind dann doch die meisten Leute aus den USA, die irgendwas unterstützen.
Ja, total. Aber auf der anderen Seite, was mich so ein bisschen davon abhält, den Kickstarter Pledge Manager zu nutzen, ist, dass sie ihren Prozentsatz nicht ändern. Und das ist, finde ich, ein ganz schöner Batzen, den man Kickstarter noch weiterhin abdrücken muss, wenn man ihren Pledge Manager nutzt versus andere Pledge Manager.
Ui, kannst du das irgendwo so mal mit einer Prozentzahl geben? 5%,
also
10%?
Kickstarter nimmt ja im Durchschnitt 10%. Das sind ja so 5-3% für die Zahlungsabwickler, also für Stripe, je nach Region. Also ich sehe das an unserer Stripe-Abrechnung. Das ist wirklich, je nach Land kommt dann ein anderer Prozent raus, der einbehalten wird. Und Kickstarter selbst nimmt 5%. Deswegen sind es so im Durchschnitt, sage ich mal, 9%, aber lass es eher 10% sein von dem, was sie einbehalten. Und das behalten sie weiterhin ein im Pledge Manager, im Kickstarter Pledge Manager. Und Gamefound, ich weiß nicht, was für einen öffentlichen Prozentsatz die haben. Die hatten uns damals ein Angebot gemacht, als wir die Kalt-Kampagne hatten, dass wir für einen vergünstigsten Prozentsatz rübergehen, der unter 5% war. Und wir sind aber trotzdem zu Pledge Manager gegangen. Der heißt so, Pledge Manager von Pledge Manager. Weil die uns damals einen noch günstigeren Prozentsatz angeboten haben und auch noch den Service, alles aufzusetzen. Und ich habe dann einen Ansprechpartner gehabt, der alles aufgesetzt hat für uns. Und das war schon extrem hilfreich.
Das ist tatsächlich nice. Ich glaube, bei Gamefound sind Standard irgendwas um die 5, 6, 7% in dem Dreh herum. Da ist dann halt alles mit dabei. Aber also, wenn Kickstarter endlich ihren eigenen Pledge Manager hat und dann auch trotzdem nochmal irgendwie extra Geld haben will, das ist ja irgendwie gefühlt total falsch.
Ja, also ich hab keine Info gefunden, dass der Prozentsatz im Pledge Manager niedriger ist als während der Kampagne. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, wenn die das nicht extra sagen und wenn du den Pledge Manager nutzt, dann zahlst du nur 3% statt 5, dann gehe ich davon aus, dass es der gleiche ist. Aber ich weiß es nicht. Ich werde da auf jeden Fall mit Kickstarter, mit meiner Ansprechpartnerin bei Kickstarter auch ins Gespräch gehen, wenn wir soweit sind. Vor allem auch, um diese Steuergeschichte zu klären, weil das Nervige bei uns, bei Kelp, war, dass wir haben, dadurch, dass die Kampagne in Amerika so groß war, haben wir die Umsatzsteuerschwelle in 11 Bundesstaaten überschritten und mussten uns da in 11 Bundesstaaten anmelden und dann monatlich oder im Quartal oder im Halbjahr oder jährlich, je nach Bundesstaat, Umsatzsteuer abführen. Dafür habe ich halt eine Agentur bezahlt, die das gemacht hat, weil das unfassbar kompliziert ist. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, boah, keine Lust, das nochmal zu machen, weil das so viel, also trotz der Agentur musste ich ja alle Daten immer aufbereiten für die, das ist so viel Arbeit gewesen. Und es gibt ja andere Plattformen, so sage ich mal, wenn du in Amerika auf Amazon verkaufst, dann macht das Amazon für dich. Das ist automatisiert. Du musst dich nicht registrieren, oder du musst dich vielleicht registrieren, aber dann gibst du eine Nullmeldung ab, weil Amazon das für dich abführt. Und diverse andere Online-Plattformen machen das und angeblich soll der Pledge Manager von Kickstarter das auch so anbieten, was natürlich ein Riesenservice ist. Und dann müsste ich halt abwägen, okay, Agenturkosten von dieser Steuerkanzlei versus den paar Prozent mehr, die Kickstarter nimmt. Mal gucken.
Ei. Also ich weiß zum Beispiel, das ist eine der Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, warum in China drucken und nicht in Europa. Wir hatten tatsächlich, als wir in Polen Sachen produziert haben für andere europäische, mussten wir uns dann aufgrund der Tatsache, wie wir das geliefert haben, dann in Polen anmelden. Und dann hat die polnische Regierung gesagt, ja, dann könnt ihr euer Geld wieder haben, aber dazu müsst ihr ein Konto in Polen haben, was wir nur haben können, wenn wir dann auch eine Firma haben. Ansonsten behalten wir das als Regierung ein und dann haben wir gesagt, so, wollen wir da überhaupt nochmal produzieren? Ja, also ja, die Welt ist etwas schwierig.
also die Welt steuern. Ich habe einen eigenen Ordner bei mir gemacht mit dem Titel einfach nur Steuerstuff. Das nervt einfach alles. Jedes Land ist anders und ist höchst kompliziert. Und die EU hat ja zumindest durch dieses OSS-Gesetz da auch einiges vereinfacht. Aber es ist trotzdem nicht einfach genug, würde ich sagen.
Ja, sie hat es vereinfacht für Endkundengeschäfte, ja. Das ist richtig. Ja, also für Firmengeschäfte ist das weiterhin nicht einfacher geworden.
Ja.
Und ich habe einfach nur das Glück, dass ich mit einer Steuerfachgestalterin verheiratet bin.
Das ist sehr gut.
Ja.
Ja, immer wieder faszinierend, die Wirren der Bürokratie. Das ist immer so spannend, weil nach außen hin ist es so, wie ihr gerade schon gesagt habt, dass die EU Dinge für den Konsumenten oft auch vereinfacht, vereinheitlicht und dass das dann oft für das Geschäftliche nicht gilt. Und ganz im Gegenteil, dass Dinge oft komplizierter gemacht werden und oft hat man auch den Eindruck, dass größere Firmen da gar nichts dagegen haben, weil das kleine Firmen nämlich oft einfach überhaupt nicht stemmen können und bei einer großen Firma irgendeine neue Änderung dann einfach so mitläuft und eine kleine Firma, die geht dann vielleicht auch einfach pleite, weil sie überfordert ist, damit diese ganze Bürokratie zu lösen.
Ja, ja, und im letzten Jahr, Entschuldigung, da kamen auch diverse neue Änderungen, also mit dem Produktsicherheitsgesetz und jetzt hat Amazon auch noch die Richtlinien geändert, wie da Tests für Spiele eingereicht werden müssen und so, das ist alles ganz furchtbar, ist richtig anstrengend.
Ja, immer wieder schön. Jetzt hast du auch gesagt, Gamefound ist auf euch zugegangen und hat versucht, euch zu überzeugen, dass ihr zu denen kommt. Mit welchen Argumenten kommt man denn noch so? Da war ich hellhörig und das interessiert mich dann doch. Da habe ich mich gefragt, okay, Deals, jetzt hast du schon gesagt, sie würden euch anbieten, vielleicht für eure erste Kampagne oder vielleicht auch dauerhaft, ich weiß es nicht, euch einen günstigeren Prozentsatz zu bieten. Was ist es denn, was die ins Feld führen? Warum solltest du zu Gamefound gehen oder zu Backerkit und weg von Kickstarter?
Also der Alex, mit dem ich gesprochen hatte auf der Spiel, der meinte, hey, wenn du zu uns kommst, können wir dir auch viel im Marketing helfen und das zu promoten, also die Kampagne zu promoten. Da können wir vorher schon ganz gut abschätzen, wie viel Unterstützer mindestens bei rumkommen. Das fand ich ganz interessant. Meiner Erfahrung nach tut Kickstarter das aber auch. Die haben eine unfassbare Reichweite. Wenn man bei denen, sag ich mal, von Tag 1 einigermaßen gut performt, dann bleibt man da auch sichtbar auf der Seite. Das war zumindest bei Kelp so, da haben wir großes Glück gehabt. Also wenn die Sachen helfen, die Plattform auch, wollen sie auch, ist ja auch im eigenen Interesse. Beim Pledge Manager hatten sie einen Rabatt angeboten. Und ich habe gar nicht so weiter im Detail gesprochen. Ich habe nur gesagt, ehrlich gesagt, Pledge Manager macht für mich nur Sinn, weil meine allererste Frage ist, könnt ihr die Steuern in Amerika handeln? Und da rede ich jetzt mit diversen Pledge Managern. Und ich werde meine Entscheidung darauf basierend treffen, weil ich diese Arbeit nicht nochmal haben will. Das ist für mich ganz einfach. Und das ermitteln die gerade, ob sie das auch machen können. Und da warte ich auf eine Antwort. Und was die Kampagnenplattform an sich angeht, ich glaube, vielleicht machen wir irgendwann einen Wechsel, aber wir werden das erstmal beobachten und erstmal bei Kickstarter bleiben, weil wir da die Unterstützer jetzt haben.
Ja, so mega viele Kampagnen macht ihr ja auch nicht. Also wir reden jetzt davon, dass ihr dieses Jahr 2 geplant habt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Richtig, ja genau. Wir wollen jetzt wahrscheinlich im Juni die Eight Dragons Kampagne machen, im September die Kelp-Erweiterung und für nächstes Jahr haben wir jetzt auch noch eine neue geplant, aber das haben wir noch gar nicht verkündet. Also da haben wir noch gar nichts veröffentlicht zu.
Alles klar, you heard it here first. Also zwar nichts Konkretes, genau. Aber so generell. Ja, Eight Dragons, ein Spiel, was ich sogar schon mal testen konnte als Prototypen. Ein Spiel von deinem Mann, richtig?
Genau, von Sönke. Da hat er, witzigerweise haben wir ein bisschen überlegt, so seit wann arbeiten wir eigentlich an diesem Spiel? In unterschiedlichster Form. Das Spiel war schon mit uns auf der Gen Con 2023, als wir den Kelp-Prototypen auf der Gen Con hatten. Hatten wir quasi das auch noch dabei. Das sah aber noch anders aus, aber aus diesem Prototypen von damals ist quasi das jetzige Spiel geworden. Und da freuen wir uns auch schon. Aber es ist schon extrem, für uns ist es extrem aufregend, überhaupt nochmal eine Kickstarter-Kampagne zu machen, gerade nach der letzten Kampagne, die so explodiert ist. Also da ist der Druck schon hoch bei uns intern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du schon gesagt, natürlich, das musst du sagen und ich bin mir sicher, das denkst du auch, dass ihr nicht erwartet, dass die wieder so gut läuft. Aber es ist immer im Hinterkopf, oder? Also wenn man jetzt eine Kampagne hatte, die eben 1,4 Millionen hatte, es ist wahrscheinlich immer im Hinterkopf, dass man eigentlich mit keiner Summe, die man erreicht, jetzt so richtig, ja, beeindrucken kann. Oder wie fühlt sich das an?
Ach, das würde ich so nicht sagen, weil das, was damals bei uns lief, war ja absurd. Das ist ja, da kann ja keiner greifen so richtig. Wir können es ja bis heute nicht greifen. Das ist ja, also das ist total crazy gewesen. Wir haben für uns sozusagen ein internes Ziel gesetzt, wo wir hoffen, das zu erreichen. Das werde ich jetzt aber nicht nennen. Und dann sind wir sehr, sehr froh, wenn wir das erreichen. Und das ist deutlich drunter, weil wir Realisten sind. Wir planen immer sehr konservativ. Wir sind sehr vorsichtig. Wir sind sehr vorsichtig mit all unseren Entscheidungen. Gerade auch durch all die Erfahrungen, die wir letztes Jahr gemacht haben mit dem Vertrieb in Amerika. Wir haben sehr viel Geld verloren dadurch. Und deswegen müssen wir einfach ein bisschen aufpassen mit den Ausgaben, die wir treiben. Noch geht's uns gut. Uns geht's aber auch gut, vor allem, weil wir auch, bevor wir einen Verlag waren, hatten wir eine andere Firma als Selbstständige. Und die hat uns natürlich auch geholfen, den Verlag überhaupt finanziell zu starten. Ja, wir wollen es gar nicht vergleichen. Für uns ist das, was bei Kelp war, da. Das steht im Kalender, das war eine tolle Erfahrung, aber wir schauen in die Zukunft und wir haben ganz andere Erwartungen an diese Kampagne.
Ja, ich weiß noch, wie eure Kampagne damals lief oder gelaufen war, und dann war ich in Stuttgart auf der Messe bei Queen Games und dann war das ein Gespräch, also auch bei Rajiv Gupta, dem Chef und Gründer von Queen Games, der war da auch sehr beeindruckt und ich glaube, er hat in seinem Kopf gleich die eigene Kampagne geplant, die ähnlich viel abwirft. Was leider nicht so klappt, aber ja, andere Spiele. Genau, jetzt möchte ich einen relativ harten Cut machen mit einem ganz anderen Thema, weil es im weitesten Sinne irgendwo dazugehört, weil wir heute so ein bisschen einfach sprechen, wie letztes Mal auch, wie es der Branche so geht. Jetzt ist es so, ach, je nachdem, wann diese Folge erscheint, auf jeden Fall vor kurzem haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Und ich muss dazu gleich sagen, Kriege sind vor allem immer eine humanitäre Katastrophe. Und das ist mir ganz wichtig. Hier haben viele Menschen ihr Leben verloren und die werden es weiterhin tun. Ich möchte um Verständnis bitten, dass wir hier über die wirtschaftlichen Auswirkungen gegebenenfalls sprechen. Und klar ist, die unmittelbarsten Auswirkungen sind natürlich, ja, humanitärer Natur. Wirtschaftlich, das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die Benzinpreise extrem hochgegangen sind. Jetzt frage ich dich, Matthias, gerne zuerst, aber Laia, dich auch noch. Betrachtest du das mit Sorge, weil Logistikkosten ja einen durchaus großen Anteil ausmachen und auch man hört, dass die Schifffahrt teilweise umgeleitet werden muss, Containerschiffe wieder über das Kap der Guten Hoffnung, glaube ich, fahren. Deswegen, Matthias, machst du dir da Sorgen, dass das wieder starke Auswirkungen haben könnte auf euer Geschäft?
Tatsächlich mache ich mir da aktuell etwas weniger Sorgen. Also ich sag mal so, das US-Geschäft ist davon natürlich weniger betroffen, weil da müssen wir nicht irgendwie um Afrika rumreisen, sondern da kann man direkt über den Pazifik. Und in der Theorie, um es jetzt mal mit der Theorie nochmal so ein bisschen zu haben, 90% aller Containerschiffe fahren elektrisch. Sie brauchen nur einen Dieselmotor, um die Elektrik anzukurbeln. Das ist immer die größte Problematik. Von da aus gesehen sind sie ja dann doch irgendwo betroffen. Ich glaube, die meisten Containerschiffe bzw. die meisten Reedereien werden schon irgendwelche Gründe haben, warum die Preise mal wieder steigen müssen. Und da muss man einfach mit höheren Preisen irgendwie kalkulieren. Die Zeiten, dass sie Angst hatten, dass sie nicht genug Container voll kriegen, dass sich das Schifffahren lohnt, sind lange vorbei. Ich gucke aus persönlichen Gründen eher angstvoll darauf, was mit dem Narzissten im Weißen Haus los ist und was er wieder für Dummheiten macht, um von irgendwelchen Sachen abzulenken. Aber tatsächlich kann ich mir aktuell nicht so richtig ausmalen, welche Auswirkungen es direkt oder indirekt auf uns haben wird. Und deswegen versuche ich mich da einfach für meine persönliche Seelenheil da nicht verrückt zu machen.
Es gibt sogenannte Kriegsrisikoaufschläge bei Reedereien. Hast du davon schon was gehört? Ich hatte nur in den letzten Tagen gelesen, dass große Reedereien solche eben anwenden wollen und es dann eben pro Container eine gewisse Gebühr von teilweise ein paar tausend Euro mehr kostet. Hast du da schon was gehört von? Ich nehme an, die gab es auch schon vorher.
Also wenn es die vorher gab, dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schwierigkeit sehe ich eher im, oh, ich muss irgendwas eilig einfliegen, weil dadurch, dass du auf der einen Seite weder die Ukraine noch Russland überfliegen kannst, auf der anderen Seite den ganzen Nahostbereich nicht, ist da jetzt so ein dünner Korridor, wo alle Flugzeuge durch müssen. Da kann ich dir auch ein Bild zeigen, das ist schon ziemlich pervers. Da kann ich mir eher noch Probleme vorstellen, aber dafür sind wir zu wenig auch damit beschäftigt, die Ware zu bewegen. Das machen dann meistens unsere Partner, deswegen... Ich mache mir da gerade weniger Gedanken, und wenn unsere Partner da irgendwelche Sorgen äußern, dann werden wir gemeinsam eine Lösung finden, die für alle zufriedenstellend ist.
Laia, sieht es bei euch ähnlich aus?
Es sieht insofern ähnlich aus, dass ich gar keine Lust habe, mir Sorgen zu machen, weil das zu anstrengend ist. es ändern sich ja so viele Sachen. Ich finde das furchtbar, was passiert. Und ja, Logistik wird teurer. Ehrlich gesagt, alle Container, die wir nach Deutschland gebracht haben, bis auf das allererste, als wir angefangen haben, die gingen alle über Südafrika. Also wir kennen es gar nicht anders, dass wir so ewig warten müssen. Sich da irgendwie, also ich bin privat schon sehr nachrichteninteressiert und ich informiere mich auch viel, aber ich will mich da nicht unnötig verrückt machen, weil im Zweifel ändern sich die Sachen so schnell wieder und wer weiß, was kommt. Das ist ja, der Kollege da drüben ist ja ganz schön unberechenbar. Deswegen, ja, versuche ich da ein bisschen loszulassen und einfach die Dinge annehmen, wie sie sind.
Ja, diverse Staatschefs haben versucht, ihm eine goldene Krone oder einen goldenen Golfschlenker zu schenken. Und leider hat das bisher, glaube ich, keine nachhaltigen Auswirkungen gehabt. Jetzt ist es so, dass es in der aktuellen Spielbox einen Artikel gibt zum, naja, Stand der Branche, würde ich sagen. Da werden diverse Größen aus der Branche zitiert. Der Titel des Artikels ist Optimistisch ins neue Jahr. Also geschrieben ist der von Harald Schrapers. Es kommen ein paar Leute aus der Branche, ja, kommen zu Wort. Unter anderem Axel Kaldenhoven, Geschäftsführer von Schmidt Spiele, mit, ich zitiere, der Brettspielbranche geht es gut, sowie Hermann Hutter, Vorsitzender des Branchenverbandes Spieleverlage e.V., im Übrigen natürlich auch Chefinhaber von Hutter mit der Marke Huch, der die Lage der Spielebranche als stabil bezeichnet und sagt, in schlechten Zeiten bleiben die Leute eher daheim. Unabhängig davon, ob Letzteres jetzt stimmt oder nicht, meinen Informationen nach, und die sind für gewöhnlich eigentlich ganz ordentlich, qualitativ hätte ich gesagt, gehen die Auflagen bei kleinen Verlagen eher zurück in den letzten Jahren oder ja, vor allem so im letzten Jahr. Laia, wie ist das bei euch? Ihr habt jetzt ein bisschen Erfahrung auch mit Lokalisierung. Du hast gesagt, ihr müsst da echt ja mit einem schmalen Taler im Prinzip planen. Wie ist das mit euren Auflagen?
Also wir haben grundsätzlich, weil wir uns auf eigene Entwicklung fokussieren dieses Jahr mit den Kickstartern, haben wir bei den Lokalisierungen mal kurz auf Pause gedrückt. Wir werden eine rausbringen dieses Jahr, die wir noch nicht kommunizieren dürfen, laut Originalverlag. Aber ansonsten machen wir unsere eigenen Projekte. Das ist aber einfach die Entscheidung, dass wir unsere eigenen Projekte halt jetzt auf die Straße bringen wollen, die wir schon seit einiger Zeit quasi hier bearbeiten. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es jetzt eine unmittelbare Reaktion ist auf, wie es der Branche geht, dass wir keine Lokalisierung machen. Lokalisierungen sind, finde ich, grundsätzlich schwierig, aber können auch sehr gut laufen, können auch nicht so gut laufen, gibt alles. Aber ja, wir fokussieren uns einfach auf die eigenen Projekte, weil wir sie haben, nicht weil wir denken, der Branche geht es schlecht oder so.
Kurze Nachfrage, ehrlich gesagt, weil sie mich auch persönlich illustriert, interessiert. Fair Swamp erscheint nicht bei euch. Das ist von Fractal Juegos, von denen ihr Spiele hier auch in Deutschland gebracht habt. Darf man fragen, warum? Oder wart ihr nicht interessiert? Oder?
Ja, wir haben es abgelehnt, weil das nicht zu uns passt. So wie wir uns aufgestellt haben. Zu dem Zeitpunkt, als wir das vorgestellt bekommen haben. Und da haben wir denen gesagt, ich glaube, es gibt andere Verlage, die da besser passen und haben da die Kontakte auch vermittelt. Also das ist alles total freundlich abgelaufen.
Ja, wie ja meistens in der Spielebranche muss man sagen, Matthias, ich habe gerade ein paar Aussagen genannt, die dann in der Spielbox getätigt worden sind von diversen Verlagen, also in dem Falle nur von zweien. Würdest du sagen, dass es der Branche gut geht und sie stabil ist? Wie ist das mit euren Auflagengrößen, wenn man fragen darf, so allgemein?
Also ich sag mal so, wenn mir ein Journalist ein Mikro unter der Nase hält, dann erzähle ich natürlich erstmal, dass alles super ist und toll und die Welt rosarot. Ich würde sagen, sie ist stabil. Also ja, es ist richtig, dass, also zumindest wenn ich auf unsere Auflagen gucke, dann sind wir eigentlich auf einem relativ gleichbleibenden Niveau. Auf der anderen Seite sagt man ja mal, man muss halt wachsen, sonst schrumpft man. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie gerade die gesamte Branche am Wachsen und Boomen ist. Es ist mein berühmt beliebtes Pendel. Es pendelt momentan in die eine Richtung, es wird wieder in die andere Richtung pendeln und dann wird es wieder irgendeinen Wachstumsschub geben. Ich bin da ganz optimistisch. Man muss halt nur gucken, dass man sich entsprechend für alles ausgerichtet hat.
Ja, jetzt kommen in dem Artikel natürlich hauptsächlich große Verlage zu Wort, also Schmidt Spiele auf jeden Fall. Auch bei Hutter arbeiten inzwischen 30 Leute. Außerdem ist Hermann Hutter eben Vorsitzender des Branchenverbandes. Da wäre es natürlich auch schwierig in der Öffentlichkeit was anderes zu sagen, wobei er auch sagt, sein eigener Verlag wäre um 20%, der Umsatz wäre um 20% gewachsen. Hier reden wir von Umsatz, das heißt ja natürlich auch gegebenenfalls noch nichts. Dennoch wird auch zitiert Joe Kastner von Elsnier Games mit den Worten, die Neuheiten sind stark nachgefragt, aber nur für wenige Wochen. Die Kurzlebigkeit der Spiele wird zum Problem. Matthias, ist das für dich ein Problem?
Ja, tatsächlich ja.
Würde ich auch unterschreiben.
Also es ist halt ja so, das ist, nee, mach du mal, Leia.
Ja, es gibt, glaube ich, kaum ein Produkt, was so langlebig ist und sein kann wie ein Brettspiel. Deswegen ist es absurd, dass wir so neuheitengetrieben sind und die so eine kurze Lebensdauer, sag ich mal, in den Medien haben. Weil die Spiele halten sich ja ewig. Die werden ja jetzt nicht irgendwie schlecht oder alt oder was auch immer in der Regel, zumindest nicht so schnell. Deswegen, ja, ich fände es schon toll, wenn die Bubble nicht so neuheitenfixiert wäre.
Das ist der große Punkt. Also gerade im Bereich der Content Creators, um nicht irgendwelche blöden Worte dafür zu verwenden, ist es halt so, da kommen halt Spiele, also will man natürlich auch gegenüber seinen Mitbewerbern im Content-Creator-Bereich der sein, der jetzt möglichst früh und schnell natürlich die ganzen Neuheiten auch irgendwie bespricht. Und dabei gerät man, sage ich jetzt mal, in so eine kleine Spirale, aus der es auch schwer ist, wieder rauszukommen. Da lobe ich mir halt all diejenigen, die sagen, ist mir doch egal und im Notfall rede ich über ein Spiel, das schon ein Jahr oder zwei Jahre raus ist. Auf der anderen Seite ist es für uns Verlage halt so, dass davon haben wir auch nichts mehr, weil das Spiel in der öffentlichen Wirksamkeit schon wieder weg ist. Und das tut uns halt dann immer besonders weh, wenn wir sagen, dieses Spiel hat jetzt echt Chancen, dass es irgendwie im Markt einschlägt. Und dann kommt's raus und wir merken, yo, Spike, und drei Wochen später ist es dann tot und es interessiert dann auch keine Sau mehr. Und da weiß ich auch noch nicht, wie mit umzugehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, halt zu gucken, wenn wir schon mit der Spaghetti-Taktik fahren müssen, weil der Markt so groß ist, dass wir dann irgendwelche Longseller haben. Und da gucke ich immer wieder neidisch auf Cosmos, die ja einige feste Marken haben. Und das ist nicht nur Catan und Ubongo und Exit und Andor. Und man sieht, da kann ich schon einige aufzählen. Sondern man muss halt gucken, dass man selber als Verlag sagt, okay, ich habe hier einen Longseller und der muss halt auch weiterhin funktionieren. Der muss halt regelmäßig erscheinen und den muss ich pflegen. Und dann muss ich auch gucken, dass ich da vielleicht mal ein Folgeprodukt dazu rausbringe oder eine Erweiterung, um das Ganze halt auch irgendwo on zu halten. Weil natürlich die Erfahrung sagt, dass wenn man sowas wie eine Erweiterung macht, dann verkauft sich das Grundspiel eigentlich auch nochmal dadurch. Und ja, deswegen, ich drücke euch alle Daumen für Kelp, weil das Spiel ist ja wirklich großartig und ich freue mich auch total, da eine Erweiterung zu spielen.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch unfassbar positiv überrascht, muss ich sagen, dass wir auch von amerikanischen Retailern immer wieder regelmäßig die Nachfrage kriegen, hey, wann bringt der Kelp wieder, wann ist es wieder in Stock und so weiter. Und ich den Leuten seit einem Jahr sagen muss, sorry, dauert noch. Auf jeden Fall freut es mich, dass da noch Interesse ist.
Laia, bei euren Spielen, ich habe einen relativ guten Überblick, würde ich sagen, wie sich eure Spiele verkaufen, im Sinne von, dass ich ja im Moment bei Spieletastisch arbeite und wir relativ große Stückzahlen auch verkaufen. Natürlich geht es hier um einen Fachhandel, wo natürlich ein bestimmtes Klientel nur kauft. Jetzt würde ich aber auch sagen, ihr erreicht die breite Masse ja auch gar nicht so richtig, jetzt im Müller oder Thalia und so weiter. Wie langlebig sind denn eure Titel? Also bei Rebel Princess habe ich durchaus den Eindruck, durch die Erweiterungen, dass das Spiel doch relativ langlebig ist.
Bei Rebel Princess sind wir schon in der 5. Auflage. Da sind wir sehr stolz. Und da sind wir auch bei Thalia und so. Das ist wirklich toll. Und wir bringen dieses Jahr ja auch noch eine neue Edition von Rebel Princess raus. Habt ihr auch hier zum ersten Mal gehört. Haben wir auch noch gar nicht announced. Kommt aber bald. Das ist ein super Titel. Das freut uns sehr. Und das ist vor allem ein Titel, der auch echt, sage ich mal, einfacher zu handeln ist, weil wir den in Polen produzieren und wir nicht immer monatelang warten müssen, bis Ware wieder da ist, sondern das läuft echt ganz gut. Und der Originalverlag aus Spanien, Zombie Paella, ist auch super nett, kommt aus einem Dorf, wo ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin. War ein toller Zufall, als wir das Spiel entdeckt haben. Auf jeden Fall, der Titel läuft super und die anderen laufen auch gut. Wir haben manche, die laufen besser, andere schlechter, aber wir würden nicht sagen, dass wir jetzt irgendwas haben, wo wir uns große Sorgen machen, sondern wir sind da noch entspannt.
Und Matthias, bei euch, jetzt bist du natürlich, klar, du bist Geschäftsführer, aber mir ist natürlich klar, dass hinter Deep Print noch einige andere Leute stecken und auch entsprechend ihr bei Pegasus, sagen wir mal, eng verbandelt seid mit Pegasus, wenn wir es so formulieren wollen. Wie ist das bei euch? Es sind, also du kennst den Gesamtmarkt natürlich auch, aber jetzt spezifisch eure Titel. Wie schnelllebig, wie kurzlebig sind die deinem Gefühl nach?
Also wir haben einige Titel, die halt wirklich dauerhaft funktionieren, zum Teil auch seit mehreren Jahren, was uns immer wieder glücklich macht. Also Beer & Bread ist jetzt, glaube ich, in der 10. Auflage. Das merkt man vielleicht in Deutschland weniger, weil das tatsächlich vor allem in Frankreich und Holland ein Riesenhit ist. Aber wir haben natürlich immer wieder auch so die Hoffnung, dass irgendwie ein paar Spiele mehr hängen und kleben bleiben. Und ich sag mal so, es hat jetzt zum Beispiel geholfen, dass Civolution in Frankreich den Expertenpreis gewonnen hat, dass da jetzt dann natürlich auch wieder Interesse für Nachdruck von einigen Partnern kommt und auch neue Partner dadurch ins Boot kommen. Also auch wenn das jetzt vielleicht in erster Linie nur für den französischen Markt im Abverkauf hilft, hilft es einfach für die Sichtbarkeit. Ja, Ziel ist es von uns. Wir wissen, wir bringen 4, 5, 6 Spiele im Jahr raus. Wir wollen gucken, dass mindestens eins davon irgendwie kleben bleibt. Manchmal ist es nicht das, was man gehofft hat. Manchmal ist es so, dass man schon Schwierigkeiten hat, die Erstauflage zu verkaufen, was wehtut. Aber es ist das Spiel, das wir uns entschieden haben zu spielen. Und deswegen gucken wir mal, wie es weitergeht.
Wie würdest du denn sagen, ist da so deine Quote? Du sagtest, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Man wirft Spiele auf den Markt, natürlich steht man hinter allen Spielen und dann guckt man natürlich auch, was vielleicht langfristig kleben bleibt. Was würdest du persönlich sagen, was ist da so deine Quote bei Spielen, wo du dran geglaubt hast, dass das Spiel wird, das auf jeden Fall hängen bleibt und ein Longseller und bei einem anderen vielleicht eher nicht? Bist du da immer ganz zielsicher?
Nein. Also ich würde sogar behaupten wollen, meine Trefferquote ist einstellig prozentual gesehen. Also ich habe da wirklich gefühlt ein sehr schlechtes Bauchgefühl. Nun kann ich sagen, dass das bei meinen Kollegen nicht viel besser oder schlechter ist, sondern wir haben alle so diese verschiedenen Hoffnungen. Wir versuchen das zu verbessern, indem wir dann auch mit Partnern schon früher reden und sagen, hey, hier, das würden wir bringen. Wärst du denn schon dabei, wenn wir das machen? Und dann hat man so das zumindest den Grundstock, dass man sagt, so wenn wir das auf den Markt schmeißen, ist das schon mal kein Minusgeschäft, sondern wir haben dann eine gewisse Anzahl von Partnern und dann wird das funktionieren. Und selbst dann ist es so, dass es manchmal, also wir hatten ein Spiel, ich weiß, da haben sich 17 Partner drum geprügelt, es ist rausgekommen und dann hat der Markt einmal kurz Pfiff gemacht und das hat dann keine Sau mehr interessiert. Und dann sieht man, die kochen auch nur mit Wasser und haben auch nur ein Bauchgefühl und können sich genauso täuschen.
Mhm. Aber Matthias, übrigens, Civolution, Glückwunsch, mega. Wir haben uns mega gefreut, dass ihr gewonnen habt. Ich finde das Spiel großartig, vor allem, weil ich gegen Sönke gewonnen habe.
Das ist ganz wichtig. Ich habe noch nicht gegen Sönke gewonnen, das muss ich noch ändern.
Also es ist nicht so einfach, bei so einer Art Spiel gegen ihn zu gewinnen, aber ich habe gewonnen.
Sehr, sehr gut.
Also ich würde ja fast sagen, das hätte ich Sönke gar nicht zugetraut, aber das würde ich öffentlich natürlich nie sagen, weil ich ja eigentlich die Anweisung habe, dass Sönke und ich uns nicht öffentlich dissen dürfen.
Ja, aber ihr macht das ja doch sehr oft.
Du hast schon was Liebes über ihn gesagt und sein 8 Dragons erwähnt, was ich übrigens auch sehr gut finde. Das hat mir super gefallen, als ich das gespielt habe.
Das hat Matthias auch schon getestet.
Mhm. Ja.
Nee, ich fand's auch gut. Also ich fand's halt auch, es ist ein sehr innovatives Spiel, muss man sagen. Und das ist das, was vielen Spielen heute, denke ich, fehlt. Da ist eh immer die Frage, ob der Markt überhaupt innovative Spiele möchte. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ich bin fast der Meinung, dass er die eigentlich oft gar nicht will, weil neu und irr. Und eigentlich sind dann doch oft die bekannten Mechanismen irgendwie das, was man haben will, auch wenn man dann wieder lästert, dass man vielleicht das x-te Plättchenlegespiel von Uwe Rosenberg bekommt, wenn man sich die Spiele anschaut, die gut laufen auf dem Markt. Und wie gesagt, ich sehe bei Spieletastisch relativ breit aus allen Verlagen, also auch englische Spiele, die wir viel verkaufen, durchaus, was sich verkauft und was nicht. Und da hätte ich Zweifel dran, dass Innovation immer das ist, was die Leute wollen. Was natürlich für euren Kickstarter gar nichts bedeutet, Laia.
Nee, absolut. Ich sehe das genauso. Ich sehe vor allem auch einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung, zum Beispiel jetzt bei Kelp vom deutschen Markt versus ausländischen Markt, also vor allem USA und England. Das wird schon anders wahrgenommen. Ich würde sagen, der deutsche Markt ist auch ein bisschen
kaputt?
Konservativer oder so. Nein, nicht kaputt, aber so vom Geschmack her so ein bisschen.
Überfüllt?
Nee, ich glaube, die haben vielleicht. Wie du sagst, ne, ist das zu viel Innovation? Das hat alleine, dass man zwei Rollen, die sich komplett unterschiedlich spielen und bei dem einen werfe ich Würfel, bei dem anderen spiele ich mit Karten, das hat viele Leute auch überfordert. Ich meine, wir verkaufen es in Deutschland trotzdem auch sehr gut, aber
das ist, wird schon anders wahrgenommen als jetzt in anderen Ländern, wo die mehr so sind. Ah ja, macht Spaß. Vor allem der Glücksfaktor. Ich finde, der deutsche Markt kann schlechter mit Glücksfaktor umgehen, zumindest die Bubble, sage ich mal, als andere Länder.
Absolut, das würde ich unterschreiben.
Ja, da kann Matthias wahrscheinlich mit Zevolution unter anderem ein Lied von reden und Laia mit Kelp. Jetzt muss ich zu Kelp kurze Anekdote dazwischen schmeißen, dass ich 3 Partien hatte, wo ich den Hai gespielt habe und erst die 3. Karte dann gewonnen hat. Also ja, ich verstehe. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Man muss ja auch sagen, ich bin auch, also 3 Partien in Folge, ich habe insgesamt noch mehr gespielt, aber ich habe weitergespielt, ich bin so weit gekommen. Ich glaube, ich kann den Impuls aber immer verstehen, dass man, wenn man, naja, wenn das Glück einem nicht gewogen ist, dass man dann vielleicht erstmal.
Ja, wir haben auch eine Anekdote. Damals, als wir die Kickstarter vorbereitet haben, hat auch Richard Garfield das Spiel getestet online. Und da hat er auch unserem Autor tolles Feedback gegeben und unter anderem, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber die eine Kritik, die, sage ich mal, aus dem deutschen Markt bei Kelp kommt, ist ja, die Konfrontation am Ende ist ja nur glücksbasiert, ist ja nur, also das ist ja total doof, weil ist ja nur Glück und ich weiß ja nicht, ob ich gewinne oder nicht. Und was wir halt sagen ist, ja, natürlich ist ein Glückselement dabei, wir streiten das ja nicht ab. Auf der einen Seite sollte man sich manchmal vielleicht auch einfach drauf einlassen und Spaß haben, wie du eben gesagt hast, aber diese Konfrontation am Ende ist ja auch nicht nur, welche Karte spiele ich, sondern wie lese ich mein Gegenüber? Also Kelp ist für uns mehr ein Spiel, da spielst du nicht nur auf dem Brett, sondern du spielst ja auch dein Gegenüber. Und Richard Garfield meinte ja auch so, ja, das größte Talent, sag ich mal, das größte Können ist ja gerade zu wissen, wie man mit Glück umgeht und dann darauf zu reagieren, wenn eine Situation passiert. Das fanden wir ganz toll, weil das ist genau das, was man als, wenn man den Hai spielt, auch machen muss. Okay, ich habe jetzt diese Würfel, was mache ich? Soll ich doch diese Karten kaufen, mit denen ich da wieder was beeinflussen kann oder nicht? Soll ich angreifen oder nicht? Glaube ich, der Oktopus ist da oder nicht und so? Also einfach damit umgehen können.
In der Beziehung, der liebe Richard Garfield hat mal einen ganz, ganz, ganz tollen Vortrag gehalten, wo es darum geht, dass für die meisten Leute ist nicht das Problem Glück, sondern das Problem Kontrolle. Und deswegen ist es so, wenn sie mehr Kontrolle in ihrem Spiel haben, da kann ja Glück drin sein. Berühmtes Beispiel ist ja Bubum, Entschuldigung, die Burgen von Burgund. Da hast du Würfel, da musst du halt gucken, wie gehe ich mit diesen Würfeln um, was passiert damit. Und das kann ich kontrollieren. Und auch wenn es dann vielleicht etwas taktischer als strategischer ist. Aber dieses Verhältnis Glück-Kontrolle, das ist für viele Leute, die schmeißen da zu viele Begriffe in einen Topf. Den Vortrag würde ich aber wirklich, wirklich empfehlen. Wenn du den irgendwo findest, Chris, dann verlink ihn bitte.
Klasse. Das werde ich tun und das wäre dann vielleicht sogar noch eine eigene Folge, die man irgendwann machen könnte, dass man da so ein bisschen auch über die Psychologie redet. Ich musste bei Richard Garfield gerade sehr an King of Tokyo denken. Und als du, Matthias, dann mit Kontrolle angefangen hast, dann fühlte ich mich ertappt, weil ich bin halt mehr so der Typ, der gerne die Kontrollekarte aus, Compile, gerne immer in der Tasche hätte, weil er eigentlich gern die Kontrolle hat. Und in dem Spiel wie King of Tokyo habe ich die sowas von nicht. Und ja, mein Hassspiel an dieser Stelle. Gut, ich habe eine letzte Frage zum Abschluss. Und zwar ist es so, dass der CEO von Ravensburger, Clemens Meyer, gut, es ist auch ein öffentlicher Kommentar, den er da gegeben hat, der hat gesagt, es gibt keine Krise. Also es ging um Ravensburger. Es wurden Mitarbeiter in einem niedrigen zweistelligen Bereich entlassen bzw. Auflösungsverträge gemacht, was ja, also mehr oder weniger irgendwo das Gleiche ist. Unter anderem die Redakteure André Mark und Matthias Karl.
Mack,
Entschuldigung. Und man muss immer bedenken, dass so viele Redakteure auch so eine große Firma gar nicht hat. Und man spricht da von strategischer Weiterentwicklung, Neuausrichtung, technologischen Veränderungen und neuen Konsumgewohnheiten. Matthias, was meint er damit?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass als ich das erfahren habe, als André mir das in Nürnberg erzählt hatte, war ich erstmal wirklich, wirklich geschockt. Ich habe sofort meinen Kollegen weitergegeben, die waren auch erstmal alle geschockt. Und das Schockendste daran ist, wir reden davon, dass André seit Stefan Brück gegangen ist, mehr oder weniger alleine Alea gewuppt hat. Und es gibt jetzt aktuell niemanden bei Ravensburger, der Alea wuppen kann. Also nicht mal irgendwas. Sämtliche Redakteure, die sie noch haben, und das sind tatsächlich nicht mehr so viele, sind im Familien- oder Kinderspielbereich. Da wird niemand, also das, was wird aus der Marke Alea, ist die Frage, die ich mir stelle. Natürlich frage ich mich auch, was wird aus dem lieben André? weil das ist einfach jemand, der hat da 18 Jahre lang gearbeitet. Und der war ja nicht immer Alea. Der könnte genauso gut in anderen Redaktionen irgendwas machen. Aus irgendeinem Grund haben sie sich entschieden, der André soll gehen. Und ich sag mal so, das Einzige, was bei Ravensburger nicht performt hat, ist, wenn man das so möchte, das liebe, gute Lorcana, was jetzt, sag ich mal, eher auf einem gewissen Niveau sich einpendelt, was ich für normal empfinde. Und damit hatte Andrea gar nichts zu tun. Aber wie so oft, ich stehe nicht dahinter, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was die zukünftigen Pläne von Ravensburger sind. Ich lasse mich da überraschen, aber wissen tue ich halt nichts.
Aber so für den Gesamtmarkt, jetzt wurden da Mitarbeiter entlassen, jetzt muss ich aber auch sagen, niedriger zweistelliger Bereich, da habe ich mich gefragt, ob das ja wirtschaftlich überhaupt so einen großen Impact hat bei einer großen Firma wie Ravensburger. Wie ist das bei euch? Du hast damals gesagt, als wir das erste Gespräch geführt haben, dass du ja auch einige Mitarbeitende hast, wo du dir natürlich Sorgen machst, dass die alle haltbar sind. Wie ist das gelaufen? Wie sind da die Zukunftsaussichten? Bleibt die Print jetzt mehr oder weniger so groß, wie es ist? Wird sich es vielleicht verkleinern? Das ist übrigens das, was man bei anderen Verlagen schon gesehen hat in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich glaube auch, dass der Ben von Frosted Games öffentlich im Discord irgendwo gepostet hat, dass er gucken muss, ob Frosted Games nicht sogar ein klein bisschen schrumpfen muss nächstes Jahr. Wie ist das bei euch?
Ach, das sind ja wieder so viele Auswüchse. Also erstens, Ravensburger hat über 2.500 Mitarbeiter. Wenn sie davon 40 entlassen, spüren sie das wahrscheinlich relativ kaum. Deswegen glaube ich, wenn sie Entlassungen dieser Art machen, dann sind die eher strategischer Natur geraten, kurz gesagt. Das Dumme ist natürlich, wenn da zwei sehr gute Redakteure entlassen werden. Ich meine, sie haben noch sehr gute Redakteure, aber die Zahl dieser guten Redakteure ist deutlich geringer jetzt. Dann, was heißt das dann für den Output? In welche Richtung wollen sie sich aufstellen? Wir fangen ja an zu sehen, Alea macht jetzt auch Lokalisation. Das sind Sachen, die man vielleicht mit extern machen kann. Wie sieht das restliche Spieleprogramm aus? Wie weit kommt da vielleicht auch die Einwirkung des Programms? Wie läuft es in Amerika? All diese Sachen. Also das sind ganz, ganz viele Sachen. Was die Print betrifft, so haben wir natürlich schon öfter mal das Bedürfnis, dass wir sagen, eigentlich würden wir gerne sogar noch jemanden einstellen, um uns zu unterstützen, was wir halt einfach finanziell aktuell überhaupt nicht können. Und wir versuchen aber auch niemanden zu entlassen. Also an dem Punkt sind wir noch. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wen wir entlassen sollen. Das macht die Sache ja noch so schwierig. Was Frosted betrifft, da kann ich leider gar nichts zu sagen. Da bin ich nicht im Tagesgeschäft.
Laia, wie ist das bei euch? Jetzt seid ihr ja eigentlich nur zu zweit, zumindest die für die Firma arbeiten. Ihr habt, soweit ich weiß, keine weiteren Angestellten. Ihr löst alles extern. Wie ist das bei euch? Hattet ihr zwischenzeitlich überlegt, euch vielleicht noch jemanden zu holen, der die euch dann irgendwie unterstützt und das dann abgeblasen? Oder gab es da eh keine Pläne?
Wir denken schon immer wieder darüber nach, aber wir haben unsere Erfahrungen gemacht, auch mit der vorherigen Firma, und wissen, was das für ein unfassbarer Druck ist, Mitarbeiter zu haben. Dadurch, dass wir noch gar nicht so groß sind, wollen wir da ein bisschen konservativ noch kalkulieren, und wir freuen uns, dass wir mit vielen Externen total gut zusammenarbeiten, also mit Freelancern und anderen Agenturen und so weiter, und das funktioniert im Moment auch ganz gut. Und gerade das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, da sind wir ganz froh, dass wir keine Mitarbeiter hatten und niemanden entlassen müssten, weil das hätten wir wahrscheinlich gemusst, wenn wir jemand gehabt hätten durch die ganze Amerika-Geschichte. Und somit, ja, läuft es so ganz gut. Und selbst entlassen wir uns ja nicht.
Ja, also ich darf jetzt wieder keinen Sönke-Witz machen, verdammt. Gut, dann möchte ich mich ganz ehrlich bedanken. Eigentlich wollte ich es ja so beenden wie in der Tagesschau, wo man dann immer sagt Laia González, Gründerin und Inhaberin von Wonderbo Games. Das habe ich jetzt aber verpasst, weil ich die letzte Frage jetzt, weil sie gerade nicht gepasst hat, doch gestrichen habe. Naja, ein andermal. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur, mich bei euch beiden zu bedanken. Erstmal, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bei dir kriegt man auf jeden Fall immer schön viel Transparenz, immer schön viel umfassendes Know-how. Ich habe immer den Eindruck, dass es kaum Bereiche gibt in dieser Branche, wo du dich gar nicht mit auskennst. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, da, glaub mir, die Bereiche gibt es. Aber danke, dass ich da wieder dabei sein durfte.
Ich muss das ja als Host immer sagen. Ich kann ja nicht unhöflich meinen Gästen gegenüber sein. Also Matthias, ich kann jetzt auch schlecht sagen, Matthias, gut, also von der Hälfte hast du überhaupt keine Ahnung, aber schön, dass du dabei warst. Ne?
Ja, du weißt ja nicht, von welcher Hälfte.
Ja, das stimmt. Gut. Und Laia, auch bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deinen nunmehr dritten Besuch. Ich hoffe, weitere werden in Zukunft folgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so transparent warst, muss ich bei euch beiden sagen. Ich bin ja immer froh, wenn meine Gäste sehr, sehr transparent sind. Und ich habe immer den Eindruck, dass sie da in der Regel auch ganz schön an ihre Schmerzgrenze gehen. Da erinnere ich mich auch an erst kürzlich erfolgtes Interview mit Christian Hildenbrand und Daniel Theuerkaufer, wo sehr viele genaue Zahlen, sehr viele Details drin sind, die auch ihr heute geliefert habt. Also auch dir, Laia, danke für deine Zeit.
Danke dir.
Und an euch da draußen auch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge. Ich hoffe, da war wieder viel dabei so ein bisschen zum aktuellen Stand der Branche. Ich glaube, man kann so ein bisschen festhalten, dass es, wie es halt immer so ist, die Branche oft gar nicht so gibt. Denn wenn ihr Zahlen seht, dass der Gesamtmarkt, die gesamte Brettspielbranche wächst, dann muss man immer gucken, wo fällt das runter? Fällt das vielleicht auf die großen Verlage? Teilweise, egal, wenn ihr auf irgendwelche Zahlen schaut, wird irgendwas mit eingerechnet, wie vielleicht sogar Puzzles oder Trading Card Games zum Beispiel. Vielleicht wächst ja auch nur der Trading Card Markt. Und ich glaube, da ist es immer ganz schön, auch ein paar kleine Verlage zu hören. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. In den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr sicherlich wieder mehr von mir hören, beziehungsweise von mir und meinen Gästen oder unseren Gästen. Und dann bleibt mir nur das Schlusswort erst an Matthias und dann an Laia zu geben. Von meiner Seite, ciao, ciao, macht's gut.
Ja, vielen Dank. Macht's gut, verliert euch nicht, verlauft euch nicht. Truman hatte, glaube ich, auch noch in seiner Show irgendwas gesagt. Und spielt schön.
Ja, vielen, vielen Dank auch und hört weiter gerne ganz fleißig diesen tollen Podcast. Danke, Chris.